Der Paulus redet davon im Hebräerbrief, sagt, wir sollen mit Freimütigkeit vor den Thron Gottes kommen, vor den Thron der Gnade. Und das mit der Mutig vor den Thron Gottes stehen, da hat so etwas an sich, wo wir noch lernen können, wo denn da unsere Position genau ist. Und ich glaube, manchmal sind wir uns dem nicht bewusst, dass, wie er im 1. Korinther 3,9 sagt, dass wir Gottes Mitarbeiter sind. Gott hat Mitarbeiter. Und die sind wir. Gott hat Mitarbeiter und er möchte, dass wir mit ihm zusammen Sachen vollbringen. Jetzt gibt es so zwei vielleicht Teaching-Meinungen oder so. Die einen sagen vielleicht, ja, also Gott ist souverän, allmächtig und er macht einfach alles selber. Wir sollen ja nicht noch etwas machen, weil Gott macht es ja. Und es braucht uns eigentlich gar nicht dazu. Und die anderen sagen dann vielleicht eher, ja, nein, wir müssen alles tun und probieren irgendwie aus dem Fleisch, wie man so schön kanonisch sagt, oder einfach aus eigener Kraft etwas anzubringen, wo vielleicht gar nicht da ist. Und ich glaube, es ist beides, stimmt nicht ganz, sondern so, wie es der Paulus der Korinther geschrieben hat, wir sind wirklich seine Mitarbeiter. Also es braucht Gott und es braucht uns da dazu, dass wirklich etwas passiert. Und Gott muss wirklich reden, so dass nachher etwas passiert, wo wir dann wieder aussprechen können. Wenn Gott nicht redet und wir tun, dann tun wir umsonst. Aber wenn Gott redet und wir tun nicht, dann passiert da nichts. Und ich glaube, es braucht wirklich beides. Gott muss reden und wir müssen nachher auf das reagieren und einen Teil tun. Jesus ist ein Geschenk für uns Menschen. Jesus hat uns Errettung und ewiges Leben gebracht. Aber Jesus ist auch das Vorbild von dem, wie Gott möchte mit uns zusammen arbeiten in dieser Welt. Jesus ist gekommen, als Retter unsere Sünden zu vergeben, aber er hat auch das da, was Gott ihm gezeigt hat. Jesus ist ein Ausdruck von Gottes Herz und Liebe, wie er möchte mit uns in Beziehung stehen. Wenn du dich fragst, wie der Vater möchte mit dir Beziehung haben, dann ist es so, wie der Vater mit Jesus eine Beziehung hat. Du bist nicht weniger begehrenswert in seinen Augen. Du bist nicht weniger fähig oder irgendetwas. So, wenn du die Vater-Sohn-Beziehung anschaust, von Jesus und vom Vater im Himmel, dann siehst du die Art, wie er möchte mit dir Beziehung haben. Und nicht nur, wie er möchte mit dir Beziehung haben, sondern auch, wie er möchte dich brauchen, um sein Reich wirklich zu bauen. Jesus hat volle Autorität und Vollmacht gehabt, aber er war immer in der Abhängigkeit vom Vater. Jesus hat nicht einfach irgendetwas gemacht. Er hat gesagt, ich mache das, was ich den Vater sehe, tue. Aber das hat er in Vollmacht gemacht. Es hat nichts ihn daran gehindert, das zu tun, was er den Vater gesehen hat, zu machen. Und das ist ein Ort, wo wir ab und zu mal vergessen, wo wir drin stehen. Weil Gott hat uns gemacht, zum Regieren oder zum Herrschen, zum noch ein stärkeres Wort brauchen. Im 1. Mose 26 heißt es, Gott hat gesagt, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich, sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und so weiter. Über alles auf dieser Erde. Gottes Plan war, dass der Mensch herrscht auf dieser Welt. Er hat uns gemacht als die Krone der Schöpfung und hat uns eine Autorität und eine Macht gegeben. Da sind wir jetzt gerade zu weit. Und da drin gibt es ja zwei verschiedene Herrschaftsbereiche. Und wir müssen verstehen, dass wir gemacht sind zum Herrschen, aber auch, wo das ist. Und das eine ist das, was der Paulus wieder mal sagt, der Korinther, sagt, wir schauen aufs Unsichtbare, nicht aufs Sichtbare. Das heisst, es gibt zwei verschiedene Orte, zwei verschiedene Reiche, wo man drin schauen kann, was passiert. Und er sagt im Psalm 115 heisst es, der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Also die zwei Herrschaftsbereiche sind definiert. Und zwar heisst das, im Himmel der Herr wirklich regiert. Das ist sein Herrschaftsbereich. Dort, wenn er etwas sagt, dann passiert es. Darum beten wir ja auch, Vater im Himmel, dein Wille geschehe, dein Reich komme, so wie im Himmel soll es auf dieser Erde geschehen. Das ist das, was wir beten. Im Himmel regiert der Herr, aber die Erde, die ist eigentlich uns Menschen gegeben. Und jetzt sagst du vielleicht, ja gut, dass irgendwie, wenn ich heute die Welt anschaue, dann stimmt das nicht. Und das ist natürlich auch so, dass wir eben die Autorität in der Geschichte leider verloren haben. Dass wir gar nicht in dieser Welt haben können, so die Autorität ausüben, wie das von Gott gedacht war. Mit dem Sündenfall hat Adam sich dem Teufel unterordnet. Adam hat Satan ein Anrecht gegeben oder sich unter seine Macht gestellt durch den Sündenfall. Durch den Moment, durch unsere Urvorfahren, ist leider etwas kaputt gegangen, wo Gott so nicht gedacht hat. Ich glaube, der Adam hat in dieser Zeit können so regieren, wie wir es vorher hier gelesen haben, von über Fisch im Wasser, über Vögel im Himmel, über die ganze Erde. Und der Adam hat können reden und es ist passiert. Und vielleicht hat er irgendwie seine Hand wedeln oder irgendetwas, das wissen wir nicht. Aber der Adam hat nicht einen Krampf gehabt, um seine Autorität auszuüben. Aber jetzt hat Adam Satan sich quasi unterordnet durch seine Sünde. Er ist dem gefallen und Satan hat das Anrecht bekommen, nicht an dieser Welt. Und das ist noch wichtig jetzt für unseren Stand als Fürbitter. Der Teufel hat nicht Macht oder Autorität über diese Welt. Das ist den Menschen gegeben. Gott hat Macht über die Welt den Menschen gegeben. Aber weil wir unter der Macht vom Feind stehen, hat er eine Regentschaft in dieser Welt. Versteht ihr das? Wenn wir verantwortlich sind, um ein bisschen andere Worte nehmen, für diese Welt und wir werden aber gesteuert oder beeinflusst von jemand anderem, so hat der, der uns beeinflusst, einen Weg durch uns, um diese Welt zu beeinflussen. Und das ist der Feind. Im Lukas 4,6, Versuchung von Jesus, hat der Teufel zu ihm gesagt, dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, die er ihm gezeigt hat, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Und das ist eines der Probleme, die wir haben in dieser Welt, dass der Teufel ein legales Recht hat für das Seich, was er macht. Er hat das Recht, das zu machen. Es ist nicht, dass er Zeug einfach so macht, wo er nicht dürfte, sondern er hat Macht bekommen, so wie es da heisst. Und wie macht er das? Im Laufe der Zeit haben sich geistliche Festungen gebildet. Das hat im Epheserbrief redet von Herrschaften und Gewalten und so Sachen, wo auch unser Kampf nachher stattfindet. Aber durch diese Werkzeuge regiert der Feind nachher in dieser Welt, weil er eben Macht bekommen hat durch den Mensch. Aber unser Kampf ist nachher im Himmel. Aber jetzt, wie kommen wir wieder dorthin? Wir kommen eben nicht dorthin. Für das ist Jesus gekommen. Jesus ist gekommen, und wie es im 1. Korinther 15 heisst, als der letzte Adam. Der erste Adam war der Adam, den wir davor reden, Sündenfall, alles so gekommen, wie wir es heute haben. Und Jesus ist gekommen als der letzte Adam oder als der zweite Adam, sagt man manchmal, wo das Leben wieder bringt. Und für uns in der Fürbitte ist das mega etwas Wichtiges, weil das hat nicht nur mit der Erlösung zu tun, sondern mit der Autorität, wo Jesus wieder erlangt hat. Um das nochmal zurückbuchstabieren: Gott hat einem Mensch Macht gegeben über die Erde. Wir üben die Macht aus mit Wort und Taten in dieser Welt. Im Himmel regiert der Herr. Aber hier haben wir Macht bekommen. Nur durch den Sündenfall hat der Feind Macht über den Mensch und somit Macht in dieser Welt. Aber Jesus hat dem Feind widerstanden. Er ist gekommen und hat den Teufel besiegt als Mensch. Er ist nicht einfach übernatürlich, Gott ist gekommen und hat den Teufel zum Weg ausgeräumt, sondern er hat Jesus geschickt. Ja, Jesus ist voll Gott, aber er ist auch voll Mensch. Und er hat den Teufel besiegt als Mensch. Und er, es heisst da, er ist der letzte Adam. Das heisst, nach Jesus kommt nicht nochmal einer. Es braucht nicht nochmal jemand. Es kommt nicht nochmal eine Veränderung. Es kommt der letzte Adam, der letzte, der als Mensch geschaffen ist. Und nicht so wie der erste Adam versagt, sondern wie der zweite Adam stark ist und eben überwindet. Und Jesus hat als Mensch diesen Versuchungen widerstanden. Als Mensch hat er den Teufel überwunden. Und darum steht er nicht unter dieser Autorität oder unter dieser Macht vom Feind, so wie wir sonst als Menschen, sondern er ist der einzige Mensch auf dieser ganzen Welt, der das überwunden hat und wo nicht unter der Autorität oder Macht vom Feind steht. Darum hat er können regieren, so wie eigentlich das Denk war beim ersten Adam. Darum hat er können Sachen in Sprechen, wo er den Vater gesehen hat, im Himmel tun, und es ist so passiert. Und darum können all wir, die eine Beziehung haben, mit Christus haben wir Teil an dieser Autorität, die Jesus wieder erlangt hat. Also Jesus hat nicht nur für uns das Leben wieder erlangt und uns gerettet aus dieser Finsternis, sondern er hat auch die Autorität wiederhergestellt. Und ich glaube, wenn wir das wissen, mit dem können wir anfangen, wirklich mutig vor den Gnadenthron zu treten. Du kannst sonst nicht mutig vor dem Thron sein, in der Fürbitte und mutig Sachen aussprechen, wenn du nicht weißt, dass dir die Autorität gegeben ist. Aber sie ist uns gegeben. Der Adam, habe ich schon gesagt, hat nicht einen geistlichen Kampf gehabt, um das zu machen. Und das ist halt der Unterschied zu heute, weil heute können wir nicht mehr einfach den Fischen und den Vögeln und so befehlen und sie machen, sondern heute ist es ein geistlicher Kampf. Durch die Zeit, wo da der Paulus auch beschrieben hat, mit den Herrschaften und Gewalten, wo wir geistliche Festungen sind, wo wir runterreissen müssen und wo unser Kampf nachher ist. Jetzt ist es eben so mit dieser Fürbitte. Jetzt können wir einen Haufen reden und es passiert nicht viel. Oder wir können einfach warten, wie wir am Anfang gesagt haben, und warten, und es passiert auch nichts. Aber ich glaube, dass Gott geredet hat und dass Gott auf uns wartet, bis wir zu ihm kommen und dass er seine Gnade ausgiessen kann und wir das nachher freisetzen können. Jesaja 30 hat so einen schönen Vers dazu, 30, 18. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und am Schluss heisst es: wohl allen, die auf ihn harren oder auf ihn warten. Also es wartet, Menschen warten auf Gott und Gott wartet auf den Mensch. Und da drin ist nachher das Gebet. Gott wartet darauf, dass wir zu ihm kommen, dass er uns begnadigen kann, und wir warten, dass er uns begnadigen kann, und darum kommen wir zu ihm. Und das ist der Punkt von der Fürbitte, wo Gott wartet, dass seine Mitarbeiter, du und ich, die Fürbitter, dass wir vor den Thron kommen und ihn bitten Und dann macht er etwas. Dann spricht er im Himmel. Und was er gesprochen hat im Himmel, das nehmen wir und sprechen sie die Welt und deklarieren und reisen die Festung ab, was muss sein, und gehen in den geistlichen Kampf. Aber er wartet, dass wir kommen. Und wenn wir kommen, dann tut er und wir warten, bis er spricht und nachher können wir loslegen. Und dort drin ist wirklich die Autorität, die wir haben, in der Fürbitte. Und da bringt es nichts, wenn wir irgendwo so ein bisschen falsche Demut haben und sagen, ja, nein, also, weißt, ich bin niemand, ich bin einfach ein bisschen da und warte ein bisschen auf den Herrn. Nein, du bist eine Tochter, ein Sohn von dem höchsten König. Und wenn du mutig vor dem Thron stehen willst, dann musst du mutig vor dem Thron stehen. Und alles andere ist Unglauben. Wenn du nicht glaubst, dass dir die Schlüssel gegeben sind vom Reich Gottes, wenn du nicht glaubst, dass du mutig vor dem Thron stehen kannst, dann ist eine Ausrede von, ja, ich bin halt nicht und ich bin nicht so wichtig, ist eine schöne Ausrede, um nicht wirklich glauben. Aber wir müssen das nicht haben. Weil ich glaube, dass wir wirklich überwunden haben in Christus. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das wissen, dass wir durch ihn wieder in die Position gesetzt sind, dass wir mit dem wirklich stehen können, mit dem können in ein vollmächtiges Gebet einstehen. Und wir machen ja nicht irgendetwas einfach selber, sondern so wie auch Jesus gesagt hat, der Sohn kann nichts einfach von sich aus machen, sondern er macht das, was der Vater sieht, tun. Wenn wir Sachen beten, die im Himmel noch nicht freigesetzt sind, dann sind das reine Vermutungen. Das ist ein Zitat von Mike Bickel, ein bisschen frei übersetzt. Wenn wir Sachen beten, die im Himmel noch nicht freigesetzt worden sind, so sind die Gebete nichts anderes als eine Vermutung. Wenn wir aber im Gebet aufgeben, bei Sachen, die Gott wirklich gesagt hat, dann ist es nichts anderes als Kleinglauben oder Unglauben. Und das habe ich so ein spannendes Zitat gefunden da von Mike Bickel. Ich denke, manchmal geben wir wirklich dort auf und denken, ja, vielleicht hat es Gott ja nicht gesagt oder vielleicht ist es gleich anders, wie ich es gedacht habe. Und unser Glaube schwindet dort. Und ab und zu sind wir so sicher, dass Gott etwas geredet hat und wir beten und beten und geben nicht auf. Dabei hat Gott das noch gar nie geredet und wir denken einfach, Gott hätte das vielleicht ja reden wollen. Und das ist wirklich wichtig, dass wir einfach Gott hören reden und dass wir das mitbekommen, wenn er redet. Und Gott redet. Das ist das Schöne. Gott haltet nicht zurück, sondern er redet heute und er hat geredet und er wird auch weiterhin reden, was er alles wird tun. Wenn so viel Verheißung, ich komme am Schluss noch ein paar Beispiele dazu. Die Stelle aus dem Hesekiel 22, 30 bis 31 ist sehr bekannt, wenn es um Fürbitte geht. Das heisst, in der Ristrate, ich lese dir schnell, und ich suchte unter ihnen einen Mann, der die Mauer zumauern und vor mir in den Riss treten könnte für das Land, damit ich es nicht zugrunde richte. Aber ich fand keinen. Da schüttete ich meinen Zorn über sie aus, rieb sie auf im Feuer meines Grimmes und brachte ihren Wandel auf ihren Kopf, spricht Gott, der Herr. In Ristrate ist unser Begriff, wenn es um Fürbitte geht, sagst du, wir stehen jetzt in Riss für das und jenes. Das sagt man noch schnell mal. Aber was passiert da wirklich? Und das Krasse finde ich, der zweite Teil eigentlich. Weil er sagt, du, weil niemand da war, habe ich das Feuer von meinem Zorn über ihn ausgeschüttet und sie zunichte gemacht. Wieso ist das so? Gott ist gerecht und das Volk in dieser Zeit hat nichts anderes verdient nach seinem Maßstab als das Gericht. Das Gericht war gerecht in dem Moment. Und das Gericht war gerecht und hat kommen müssen. Aber Gott in seiner Gnade sagt, hey, wenn nur jemand mich bitten würde, dass das Gericht nicht kommt, dann könnte ich es sein. Wer ist da und bittet, dass das Gericht nicht kommt? Wer ist da und setzt sich ein für das Volk, wo eigentlich das Gericht verdient hätte? Das ist in der Ristrette. Und da hat er gesagt, ist jemand da, so, dass er mich bitten kann, dass ich das Volk nicht vernichte, weil verdient hat es mein Gericht, verdient hat Tod und Vernichtung. Aber wenn du kommst und mich bittest, dann lässt sich das ändern. Und dort ist unser Auftrag in der Fürbitte sehr krass. Da vielleicht ist, wenn du betest, bleibt jemand am Leben. Vielleicht, wenn du betest, stirbt jemand nicht oder wird jemand gerettet oder geht nicht verloren. Weil du vor dem Thron stehst, vor dem Thron von der Gnade, und Gott hat schon lange gesagt, ich möchte, dass die Person gerettet wird. Ich möchte, dass die Leute ihr Herz wieder zu mir kehren. Ich möchte am Ende der Zeit eine doppelte Portion ausgießen, die es vorher noch nie gegeben hat. Und Gott redet diese Sachen. Und vielleicht bist genau du die Person, die er sagt, könntest du nicht mich anflehen um Gnade. Weil Gott wartet. Gott wartet, dass du von ihm kommst und ihn bittest. Und dann spricht er. Und wenn du gewartet hast, kannst du das nehmen, was er gesprochen hat, und in die Welt sprechen. Und es wird geschehen. Das ist in der Ristrette. Und das bringt aber auch eine gewisse Verantwortung mit sich. Ein bisschen Druck. Jetzt bin ich verantwortlich, ob die da leben oder nicht. Ja, du bist mitverantwortlich. Ja. Es ist nicht einfach, die Verantwortung werden wir nicht einfach los. Wir sind Gottes Mitarbeiter. Und es muss uns, glaube ich, zwischendrin wieder mal ein bisschen aufrütteln, dass wir nicht einfach nur ein Leben haben, um in den Wiegen vor dem Herrn ein bisschen rumzuchillen. Wir haben alle möglichen Zeiten. Und es geht nicht darum, jetzt zu sagen, man muss Kopf runter und durch den Rest vom Leben. Aber wir haben eine Verantwortung als Gottes Mitarbeiter. Gott möchte Menschen retten. Gott möchte Heilung bringen. Gott möchte Erweckung schenken, da in dieser Stadt, in diesem Land. Und du und ich sind Teil davon. Wir sind nicht die Einzigen. Wir sind nicht jetzt hier das Gebetshaus Bern und von dem hängt alles ab. Das Gebetshaus Bern bildet die ganze Liebe in dieser Stadt. Das Gebetshaus Bern bildet alle Christen, die sind in dieser Stadt. Wir sind ein kleiner Ausdruck davon, ein kleiner Teil. Aber wir haben eine Mitarbeit. Und ohne unsere Mitarbeit passiert es nicht. Weil Gott tut nicht seine eigenen Richtlinien einfach, wie sagt man, über den Haufen rühren. Er hat das Gesetz, dass Autorität in dieser Welt ein Mensch gegeben ist. Und jetzt kommt er nicht und rührt das einfach über den Haufen und nimmt alles Leid weg, nimmt den Find weg, all die Decken, die da über uns sind, und schenkt jetzt neue Erweckung, ohne dass irgendjemand etwas macht. Sondern er hat immer ein Volk, immer Menschen vor ihm, die werden beten. Er hat immer einen Überrest, hat er immer lassen, in allem, was er gemacht hat. Und das gibt es immer, aber wir haben da einen Auftrag von der Mitarbeit. Und er wird all die guten Sachen wird er tun, durch den Mensch. Wenn wir nicht beten, dann verpassen wir etwas von diesem Auftrag. Und die Last von diesem Gebet, die müssen wir nehmen, nachher gerne wieder abgeben. Jesus ist verantwortlich, aber wenn er redet, wenn er dir Sachen zeigt, dann musst du reinstehen. Dann, du weißt gar nicht, was alles davon abhängt. Letztes Jahr mit irgendjemandem geredet, irgendjemand von euch, ich weiß nicht mehr mit wem, wo wir davon geredet haben, dass du vielleicht nicht immer gerade alles siehst, was passiert, wenn du betest, aber du weißt auch nicht, was alles nicht schlimmer geworden ist, weil du betest. Du betest vielleicht für jemanden, der eine Krankheit hat und das geheilt wird und dass Gott gnädig ist. Und vielleicht ist die Heilung nicht oder noch nicht manifest, aber vielleicht ist auch die Krankheit noch nicht schlimmer geworden. Vielleicht ist es das gewesen, was es gebraucht hat, dass es im Moment einfach noch so ist, wie es jetzt ist, das weißt du nicht. Aber es ist wichtig, dass wir wirklich hören, was Gott zu uns redet, konkret, und nachher das auch wirklich betet. Jetzt gibt es ein paar Sachen, die hat Gott einfach geredet gehabt. Wir müssen nicht in jedem Detail herausfinden, ja, sagt jetzt Gott, wir sollen für Heilung beten. Sagt Gott, wir sollen für Erweckung beten. Sagt Gott, wir sollen beten, dass die Leute nicht verloren gehen. Das hat er schon lange geredet. Und das hat er geredet durch seinen Sohn, sagt der Hebräer 1,1. Und im Epheser 1,3 heisst, dass er uns auch gesegnet hat mit allen möglichen Segnungen durch Jesus Christus. Und so komme ich eigentlich mit dem zurück, wir können mit diesen Sachen, wenn wir das wissen, wirklich mutig vor dem Thron Gottes stehen. Weil wir wissen, wir haben zwar die Autorität verloren, aber in Christus haben wir das Recht, die Autorität zum Regieren in dieser Welt haben wir total wieder erlangt. Jesus hat es wieder erlangt für uns und wir haben durch ihn ein Anrecht. Und ich glaube, wenn wir das wirklich intus haben, dann können wir, wenn wir beten, echt freimütig beten. Dann können wir wirklich mit Mut beten. Und nicht sagen, oh, Herr, bitte, schenk doch eine Erweckung, wir sind zu arm hier in der Schweiz. Nein, dann kannst du sagen, Herr, gieß deinen Geist aus. Gott, gieß deinen Geist aus. Du hast gesagt, du willst deinen Geist ausgießen. Am Ende der Zeiten doppelt wie vorher. Es gibt so viele Verheißungen über das, was Gott am Ende der Zeiten machen will. Und wir können es beten, wenn wir wissen, dass wir das Recht haben, um das zu beten. So wie wir wissen, dass Satan gewisse Anrecht hat, das brauchen wir auch noch ab und zu, das Wort, oder? Anrecht, weil das beinhaltet ein Recht, etwas Legales. Und das kann man auch wegtun, wenn das in eine Lösung kommt und gelöst wird. Und dort können wir einstehen und können mit einem Recht befehlen und regieren, so wie es Gott eigentlich gedacht hat. Ich glaube wirklich, dass wir im Gebet einen Wahnsinnsunterschied machen können. In dieser Stadt, in unserem Land, darüber hinaus natürlich auch, aber dort, wo wir wirklich das sehen, wo wir wissen, das hat Gott gesagt. Und das anfangen in dem Mut vor dem Thron Gottes anfangen zu aussprechen. Es gibt zwei, drei Bibelstellen, um die noch anhängen. 1. Thessalonicher 5,7 fordert uns auf, betet ohne Unterlass. Und im Jesaja 42 heißt es, sie sollen dem Herrn die Ehre geben und seinen Ruhm auf allen Inseln verkündigen. Und der Herr wird ausziehen, wie ein Held, wie ein Kriegsmann den Eifer anfachen. Er wird seinen Schlachtruf, ja ein Kriegsgeschrei erheben. Er wird sich gegen seine Feinde als Held erweisen. Wenn wir ihm Ehr geben und seinen Ruhm verkünden, dann wird er das machen. Er wird ausziehen, er wird den Kampf auf sich nehmen. Er wird das Kriegsgeschrei, wie es da heisst, wird er machen. Er zieht aus, wenn man ihn lobt, wenn man ihn preiset, wenn man seinen Namen verkündet. Es gibt noch mehr so wirklich die Verheißungen, die Haggai 2,9, die ich jetzt ein paar Mal angetönt haben. Die letzte Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die erste, spricht der Herr schon. An diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr schon. Oder Jesaja 61,7, die erlittene Schmach wird euch doppelt vergolten. Und zum Ausgleich für die Schande werden sie frohlocken über ihren Teil. Denn sie werden in ihrem Land ein doppeltes Erbe erlangen und ewige Freude wird ihnen zuteil werden. Oder Zacharia 9,12, kehrt wieder zur Festung zurück, ihr, die ihr auf Hoffnung gefangen liegt. Schon heute verkündige ich, dass ich dir zweifachen Ersatz geben will. Und ich habe noch eine längere Liste, da alles von Verheißung, wo Gott sagt, alles, was dir genommen wurde, wird ich dir doppelt und mehrfach zurückgeben. Das sind alles Sachen, die Gott gesagt hat, die können wir beten. Du musst nicht mehr warten und sagen, ja, will Gott das wirklich zurückerstatten oder nicht. Da kannst du reinstehen in dieser Autorität, die dir gegeben ist, zum Regieren in dieser Welt. Du nimmst die Wort und betest dir in Vollmacht, weil dir die Macht gegeben ist. Weil der Feind keine Macht gehabt hat über Jesus. Und er konnte in dieser Freimütigkeit mutig vor dem Thron Gottes das bitten, das aussprechen. Und weil wir Anteil haben an dem. Dass wir beten sollen, zeigt sich in ganz vielen Orten, gerade im Wort Gottes. Also Apostelgeschichte ist voll von, sie sind dranbleiben mit Gebet und sie haben gebeten, bis etwas passiert ist und sie haben sich getroffen zum Beten und bitte betet nochmal und sie sind immer noch am Beten. Und das ist, glaube ich, nicht so eine Frage. Aber wie wir da drin stehen, ob wir uns das bewusst sind, dass der Herr uns gemacht hat, als Mitarbeiter von ihm zum Regieren in dieser Welt, das macht wirklich einen Unterschied in der Art, von was du betest und wie du betest. Und das ist etwas, da können wir wirklich noch ein bisschen wachsen. Und ich möchte das sehen, wie, wenn wir hier stehen und die Gebetszeiten haben, dass wir können wissen, hey, Gott hat verheißen, doppelte Herrlichkeit, doppelte Freude, alles, was dir geraubt worden ist, bist krank, doppelte Gesundheit, hast Verlust, doppelte Sagen, hast irgendetwas, ein Gebrechen, doppelte Freude dran. Nicht Traum gebrechen, aber doppelte Freude. Der Herr möchte das geben. Und wenn du weißt, du hast deinen Teil, dass das passiert, dann kannst du den wahrnehmen. Und den wollen wir wahrnehmen an diesem Ort. Und nicht hoffen, dass vielleicht Gott irgendetwas tut, sondern wissen, was er gesagt hat. Das möchte er durch dich und durch mich tun. Und das tut er durch dich und mich im Gebet.